Kinder sind das Reichtum der Gemeinde. Schön, dass wir Kinder haben. So. Ich habe eine Frage an euch. Hat jemand von euch schon mal einen Wolf gesehen? Wer von euch hat schon mal einen Wolf gesehen? Ja, vielleicht irgendwo im Fernsehen oder im Zoo. Ja, da gibt es schon manchmal diese Tiere. Kann man mit einem Wolf kuscheln? Kann man ihn so schön streicheln und mit ihm ein bisschen spazieren gehen? Geht das? Ja, ist es möglich? Ja, da kommt noch jemand, das ist gut. Wer von euch hat denn schon mal die einen Wolf gesehen habt? Wer hat denn schon mal einen Wolf gestreichelt? Es geht nicht, oder? Also zumindest hier auf unserem Planeten, auf dieser Erde, geht es noch nicht. Denn die Wölfe, die sind manchmal auch ein bisschen böse. Die können auch knurren und die Zähne zeigen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem Opa. Mein Opa hat nämlich Wölfe auch gesehen, aber nicht im Zoo und nicht im Fernsehen, sondern so ganz live. Es war nämlich so, mein Opa war ein Hirte. Er hat Kühe gehabt und diese Kühe musste er weiden, aber nicht nur seine eigenen Kühe, sondern von dem ganzen Dorf. Es waren viele Kühe da. Und so hat er immer wieder hoch in die Berge getrieben und dort hat er dann die Kühe zur Weide gebracht. Und so war es auch im Winter, wenn es jetzt keine Weide gab, aber trotzdem oben in den Bergen haben sie dann dort mit ihnen, also sehr lange waren sie dort und wenn der Winter dann anbrach, dann sind sie dann runter zum Dorf gekommen. Und an einem Tag, an so einem Tag, wo es schon Schnee gab, trieb er dann mit seinem Freund die Kühe runter ins Dorf. Und an einer Kuh hat er gesehen, dass sie blutet. Oh, da hat er gedacht, das kann nichts Gutes bedeuten. Er sagt, ich will mal gucken, wo die Blutflecken herkommen, ob da vielleicht nicht noch irgendwas anderes Schlimmes passiert ist. Denn damals, als mein Opa dort gelebt hat, wo er gelebt hat, war es ganz gefährlich, wenn man eine Kuh von einem Dorf verloren hat, dann könnte man sogar ins Gefängnis kommen. Weil dann haben die gedacht, ja, wahrscheinlich hast du die Kuh irgendwie verkauft oder hast die geschlachtet oder noch irgendwas mit ihr gemacht. Und das war sehr, sehr gefährlich und er hatte natürlich viele Kinder gehabt und hatte Angst gehabt, dass er ins Gefängnis kommt. Und da ist er zurückgeritten mit seinem Pferd der Spur nach, immer sehr der Blutspur nach. Und dann hat er einen großen Stein gesehen und hat schon geahnt, wahrscheinlich ist dahinter etwas Schlimmes. Da gingen so die Blutspuren gingen hinter den großen Stein. Und das Pferd, das wollte gar nicht mehr weitergehen. Und dann ist er abgestiegen und hat das Pferd mitgeführt und hat dann gesehen, dass da tatsächlich viele Wölfe waren. Ein ganzer Rudel von Wölfen. Und die haben ein Kalb gerissen von dieser Herde und haben das schon verspeist. Ganz gefährlich, oder? Was würdet ihr machen? Würdet ihr zu diesen Wölfen dahin gehen? Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Aber mein Opa, der musste dahin, weil wenn er jetzt nicht dieses tote Tier, diese tote Kuh mitgebracht hätte, hätte man ihm gesagt, du hast es geklaut. Und dann hätte er ins Gefängnis gemusst. Und was macht man, wenn es ganz gefährlich wird? Was macht ihr, wenn es ganz gefährlich wird? Ich bete. Ich bete. Und mein Opa, der hat auch angefangen zu beten. Hat gebetet und sagt, lieber Gott, hilf mir doch, dass ich hier was machen kann. Und dann hat er den Gedanken bekommen, ich muss schreien. Hat angefangen, ganz, ganz laut zu schreien und zu beten. Und da ist er immer näher zu diesen Wölfen gekommen und wollte dieses tote Tier, also dieses Kalb mitnehmen. Und die Wölfe sind einer nach dem anderen ein bisschen zurückgegangen. Und so konnte er das Tier nehmen, mit einem Seil dranbinden an das Pferd, ist draufgestiegen und langsam losgeritten. Und die Wölfe hinterher. Die sind so langsam hinterhergegangen. Die haben nicht das Pferd angegriffen, haben ihn nicht angegriffen, aber sind die ganze Zeit hinterhergegangen. Und wo er schon fast am Dorf war, Da ist sein Freund dann zurückgekommen, der die Herde dahin getrieben hat. Und die haben angefangen, in die Luft zu schießen, dass die Wölfe Angst bekommen. Und da haben die Wölfe sich umgedreht und sind wieder weggegangen. Und er sagt, sogar in der Nacht hat er gehört, wie sie noch geheult haben, weil man ihnen das Essen weggenommen hat. Also manchmal ist es ganz gefährlich. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind und beten, dann kann Gott uns auch Hilfe schicken und wird uns auch Hilfe schicken, damit es uns gut geht. Ich möchte euch Mut machen, egal was in eurem Leben passiert, ob gute Dinge oder gefährliche Dinge, vergesst niemals zu beten, weil Gott im Himmel, der hört jedes einzelne Gebet von uns. Okay? Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Bild malen von den Wölfen und, oder was anderes. Dann könnt ihr jetzt wieder zurück zu euren Eltern.
Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir Gedanken gemacht, welches Wort soll ich euch bringen? Welches biblische Wort möchte Gott, dass ihr heute Morgen hört? Und irgendwie lag es auf dem Herzen, über einen Bibeltext mit euch nachzudenken, der aus meiner Sicht zu den herausforderndsten Texten der Bibel gehört. Also heute Morgen wird es keinen einfachen Bibeltext geben, den ich mit euch betrachten möchte. Und wollen wir schauen, was Gott uns durch diesen Text, durch diese Passage, durch eine Geschichte aus der Bibel lehren möchte. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das zweite Buch Samuel aufzuschlagen und dort Kapitel 6. Zweite Buch Samuel, Kapitel 6, ab Vers 1. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit ihm das ganze Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes herzuholen. Aber die der Name des Herrn, den Namen des Herrn der Herrscharen, der über dem Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Volk Israel tanzte vor dem Herrn und allerlei Instrumente, Wacholderhölzer und Zithern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unerbittigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Eine ganz schreckliche, dramatische Geschichte. Und ich frage mich, was passiert hier? Warum greift Gott so hart durch? Wollte Usa nicht helfen? Wollte Usa nicht etwas Gutes tun? Denn die Rinder sind ausgebrochen und er wollte die Lade stützen, damit sie nicht fällt. Und in diesem Moment entbrennt der Zorn Gottes, heißt es im Text, und er fällt tot um. ist das unser Gott? Um diese Geschichte zu verstehen, um zu begreifen, was hier passiert und warum Gott so handelt, wie er handelt, müssen wir etwas zurück in die Geschichte. Um zu verstehen, warum Gott hier so hart durchgreift. Und ich möchte euch einfach erinnern, was davor passiert ist. Die Lade war erobert worden. Für die Israeliten war in der Zeit davor die Bundeslade, in der die Gebote Gottes drin waren, zu einer Reliquie geworden. Es war ein Symbol, wo man Gott praktisch dazu gebracht hat oder bringen wollte, einem Sieg zu schenken. Es ging weniger darum, was auf den Geboten stand. Es ging weniger darum, dass man es gelebt hat, sondern man hat seine eigenen Wünsche gehabt und Ziele gehabt, Vorstellungen gehabt und gesagt, wenn wir die Bundeslade mit uns nehmen, dann muss der Herr uns Sieg schenken. Hat er doch schon so oft gemacht. Und als aus dieser Vermessenheit die Israeliten die Bundeslade mitgenommen haben, haben die Philister sie erobert und mit zu sich genommen. Also war die Lade eine Zeit lang dort bei den Philistern und die Philister dachten, nun haben wir die Israeliten in unserer Tasche. Ihr Gott ist bei uns, wir haben auch nochmal unsere Götter, also liegt uns alles zu Füßen. Doch als die Lade bei ihnen war, eine Zeit lang bei ihnen war, wurden sie selbst nicht froh darüber. Denn überall, wo die Lade hingekommen ist, gab es Probleme, gab es Schwierigkeiten, gab es Krankheiten, selbst Tod. Und die Philister schoben die Bundeslade von einem zum anderen. Keiner wollte sie haben. Bis sie zu dieser Annahme gekommen sind, in 1. Samuel 6, Vers 2 lesen wir, was sollen wir mit der Lade des Herrn tun? Also die Freude darüber, dass man jetzt den Gott der Israeliten hat, hat sich dahin gewandt, dass man sagt, wir wollen sie weghaben. Vom Verstand her begriffen sie oder erkannten sie, dass sie hier mit etwas Übernatürlichem zu tun haben. Es ist nicht nur irgendein Holzkasten, der überzogen ist mit Gold, sondern da ist etwas mehr. Und die Philister haben ihre Priester, ihre Wahrsager zu sich gerufen und haben gesagt, was sollen wir tun? Gebt uns einen Rat. Und die Priester empfehlen ihnen und sagen, verhärtet nicht euer Herz, so wie damals die Ägypter und gebt sie zurück. Aber gebt sie nicht bloß einfach nur so zurück, sondern macht goldene Beulen und goldene Mäuse als Opfergabe für diesen Gott und schickt es zurück. Und diesem Rat folgen die Philister. Und das möchte ich mit euch lesen in 1. Samuel Kapitel 6. Verse 7 und 8. Als aber die Philister hörten, Kapitel 6. Vers 7 und 8. So macht einen neuen Wagen, empfehlen die Priester, und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen, und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm aus Sühnegabe entrichten wollt, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Eine Frage. Ist hier nicht eine ähnliche Geschichte, die wir gerade gelesen haben im 2. Samuel? Sie nehmen einen neuen Wagen. Sie machen einen neuen Wagen, genauso wie die Israeliten. Sie spannen zwei Kühe an, legen noch ein paar goldene Gegenstände dazu und schicken es zurück. Warum fallen sie nicht tot um? Warum greift Gott bei Usa so hart durch, dass er beim Berühren hinfällt? Und denn bei den Philistern hier nicht? Ist das nicht etwas unfair? Die Frage ist, haben die Philister alles richtig gemacht? Und ich sage, aus ihrem Wissen heraus haben sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sie haben Kühe genommen, die noch nie ein Joch getragen haben. Sie haben einen neuen Wagen gemacht. Das Beste, was sie dachten zu machen, haben sie gemacht und haben es zurückgeschickt. Und dann wird hier empfohlen, dass sie die Kühe alleine schicken, aber säugende Kühe. Warum? Und sagen, die Kälber, die bringt die nach Hause. Was macht denn eine Kuh, wenn sie ein Kalb hat und alleine losgelassen wird? Sie geht nach Hause. Die Kuh wird zu ihren Kälbern gehen wollen. Und die Philister wollten hier eine Prüfung machen. Denn die Priester haben gesagt, wenn die Kühe zurück zu den Kälbern gehen, dann wisst ihr, dass es ein Zufall ist. Es ist nur so passiert es mit uns, dass wir Krankheiten haben. Wenn aber die Kühe zurückgehen, dann wissen wir, dass der Finger Gottes hier im Spiel ist. Und interessant ist, ich werde jetzt nicht alle Texte lesen, wenn ihr weiter das Kapitel liest, die Kühe gehen fortlaufend, brüllend, nur gerade Richtung Israel. Weder nach links noch nach rechts, aber die ganze Zeit am Brüllen. Also innerlich wollten die Kühe nicht. Sie wollten zurück zu ihren Kälbern. Aber Gott hat ihnen gesagt, nein, da ist das Ziel. Damit die Philister erkennen, dass Gott dahinter steckt. Gott wollte den Philistern sagen, ihr lieben Kinder, meine Kinder, werdet aufmerksam auf mich. Achtet darauf, dass ich ein großer, allmächtiger Gott bin. Und es steht im Text, dass die Fürsten, fünf Fürsten, hinterhergegangen sind. Denn sie dachten, falls was Schlimmes passiert mit dieser Lade und dann Gott noch mehr Plagen über uns schickt, bloß nicht. Und sie gehen hinterher und kommen bis nach Israel, wo die Israeliten diese Lade sehen und wo sie dann gesehen haben, dass sie es runtergenommen haben und ein Opfer gebracht haben, dann sind sie zurück nach Hause gegangen. Sie waren sich sicher, wir haben von unserer Seite alles Mögliche gemacht. Interessant ist, wenn wir dann 1. Samuel Kapitel 6, Vers 19 lesen, dann steht hier, dass die Leute von Schamesch, ja, dieser Ort, wo die Kühe hingekommen sind, die sind nämlich zu einem Feld gekommen, da wo Menschen die Ernte abgetragen haben und sind dort einfach stehen geblieben. Und die Menschen von dort haben die Lade runtergenommen, haben den Wagen kaputt gemacht und haben ein Opfer gebracht. Also diese Kühe wurden zum Opfer gebracht. Und dann steht hier, und er, Gott, schlug die Leute von Beth-Schemesh, weil sie sich der Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hat. Wieder etwas Ähnliches wie bei Usa. Und die Frage steht für mich immer noch. Usa berührt die Lade, fällt tot um. Die Philister berühren die Lade, fallen nicht tot um. Die Menschen, die bei Beth-Shemesh runternehmen, Opfer bringen, fallen auch nicht tot um. Aber die anderen Menschen, die sich die Lade angeschaut haben, fallen um und 70 Leute sterben. Was ist hier passiert? Die Israeliten wenn sie die Bundeslade hatten, was war die Bundeslade für sie? Die Bundeslade war doch ein Ort, oder wo die Bundeslade stand, war ein heiliger Ort, oder? Und dort war auch die Gegenwart Gottes, oder? Also niemand konnte in das Allerheiligste hineingehen, nur einmal im Jahr der Priester. Das heißt, die Begegnung mit der Bundeslade war verbunden mit der Begegnung Gottes. Und was heißt die Bundeslade anschauen? Wir wissen, dass die Bundeslade bedeckt war mit einem Stoff. Und wahrscheinlich haben diese Leute hier unter die Decke schauen wollen. Na, jetzt haben wir die Möglichkeit. Nur der Hohepriester einmal im Jahr kann die Bundeslade sich anschauen. Und nun ist sie hier bei uns. Welchen Privileg. Wollen wir mal gucken, was da drunter ist, was da passiert. Wo ist denn da der Gott? Und durch diese Haltung, durch diese unheilige Haltung oder Missachtung Gottes, sterben 70 Leute. Die große Frage, die ich mir stelle, wie war es richtig und warum handelt Gott manchmal so und manchmal so? Lasst uns gemeinsam 4. Mose Kapitel 4, Vers 15 lesen. 4. Buch Mose, Kapitel 15, Kapitel 4, Vers 15. Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Zudecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Und etwas weiter in Kapitel 7, Vers 9 steht: Aber die Söhne Kehats, ihnen gab er nichts, denn ihnen oblag die Arbeit am Heiligtum auf der Schulter zu tragen. Merken wir, worum es hier geht? Gott hat ganz klare Vorstellungen, wenn es um heilige Dinge geht. Er sagt, nicht irgendwer soll die Bundeslade tragen, nicht auf einem Wagen soll es transportiert werden. Es soll auf den Schultern getragen werden und nur von den Söhnen Kehats, damit sie die Stäbe berühren und nicht die Lade, damit sie nicht sterben. Sehr wahrscheinlich wussten die Philister nichts davon. Die Israeliten sehr wohl. Die Israeliten wussten sehr wohl, dass die Bundeslade so transportiert werden muss, denn sie haben es ja immer wieder gehört aus der Tora. Und die Frage, die ich mir stelle, hat Usa davon nichts gewusst? Wenn Usa davon nichts gewusst hat, hat er doch wenigstens von den Leuten aus Bet-Schemesh hören müssen, wo 70 Menschen sterben, weil sie etwas tun, was nicht richtig ist. Dieses Wort, das wir hier über Usa lesen, aus Unerbittigkeit, in Vers 7, das Wort Schal, könnte man mit Frechheit oder Vergehen übersetzen. Also der Usa hatte nicht wirklich diesen Gedanken, die Rinder sind jetzt ausgebrochen und ich muss helfen, sondern er hatte eine Unerbittigkeit. Das heißt, die Bundeslade war im Haus seines Vaters 20 Jahre lang. 20 Jahre lang. Und sehr wahrscheinlich wurde diese Bundeslade zu etwas völlig Normalem geworden. Er hat darin keine Heiligkeit mehr gesehen. Es war, naja, eine Kiste. Usa konnte Gott nicht vertrauen, dass er es geschafft hat, dass es aus Philisterland nach Israel gut transportiert worden ist und dass es jetzt nach Jerusalem nicht geschafft wird, gut zu transportieren. Gott kann auf die Lade nicht aufpassen. Und wenn sie halt eben fällt, dann muss ich mal was machen. In seinem Herzen war die Heiligkeit nicht da, obwohl sie da sein müsste. Auf der ganzen Bahn erleben wir, dass etwas schief läuft. Nicht Menschen, nicht Leviten, nicht Gehatiter, sondern Stiere, Wagen. Also die Israeliten schauen bei den Philistern ab, wie sie es gemacht haben. Nicht, wie sie es machen sollten, sondern wie die Philister es gemacht haben. Der Respekt vor dem Heiligen hatten die Philister scheinbar mehr als die Israeliten. Aber liebe Geschwister, zum Glück handelt Gott heute nicht so, oder? Er ist ja zahm geworden, ein guter, liebender, alles vergebender. Schön, dass wir nicht zu der Zeit damals leben. Die Geschichte ist interessant zu lesen, aber betrifft mich ja nicht. Oder? Gibt es auch heute noch heilige Gegenstände? Gibt es auch heute Dinge, die Gott heilig spricht? Oder ist er wirklich zu einem Kuscheltier geworden, mit dem man machen kann, was man will? Und er gibt seinen Segen. Hat sich Gott gewandelt? Hat Gott sich verändert? Sind ihm Dinge nicht mehr so wichtig, wie sie ihm früher wichtig waren? Ich denke, Gott hat sich nicht geändert. Gott wandelt sich nicht. Er kann sich nicht wandeln, weil er Gott ist. Die Israeliten hatten es noch einmal versucht. Ein zweites Mal. Und das lesen wir in 1. Chronik, im 1. Chronik, Kapitel 15. Und dort möchte ich mit euch den zweiten Vers und dann die Verse 12 bis 15 lesen. Damals sagte David: Die Lade Gottes soll niemand tragen, außer die Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Und Vers 12, und sagte zu ihnen: Ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten, heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels hinauf an die Stätte, die ich für sie hergerichtet habe. Denn weil wir beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragestangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hat, nach dem Wort des Herrn. Und hier hat alles prima geklappt. Keiner musste sterben. Die Bundeslade ist an den Ort gekommen, wo sie hingehörte, weil sie nach der Vorschrift Gottes gehandelt haben, weil sie sich geheiligt haben und wussten, dass sie vor einem heiligen Gott stehen und mit heiligen Dingen zu tun haben. Können wir aus diesen Geschichten für hier und heute etwas lernen? Ihr habt ja hier hinten nicht die Bundeslade hinter dem Vorhang. Auch hier ist nicht das Heilige. Auch da vorne ist nicht der Vorhof, sondern der Parkplatz. Können wir hier und heute aus der Geschichte etwas lernen? Die Heilige Schrift lernt auch heute noch, dass Gott heilige Dinge hat. Zum Beispiel den Sabbat, eine heilige Zeit. Gott heiligt oft Zeiten, Orte, Gegenstände, Menschen, Priester, Volk, Gott heiligt. Und in 2. Mose, Vers 29, 43 wird beschrieben, wie das vor sich geht. 2. Mose 29, Vers 43. 2. Mose 29, 43. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Gott sagt mit anderen Worten, dort wo ich bin, dort wo meine Gegenwart ist, das wird geheiligt. Erinnern wir uns an den Mose, der in der Wüste ist und einen gewöhnlichen Busch sieht, auf einem gewöhnlichen Sand und Boden steht und Gott sagt zu ihm, Mose, Mose, halt, tritt nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, an dem du stehst, ist heilig. War dieser Busch und dieser Ort heilig, bevor Gott da war? Nein. Aber in dem Moment, wo Gott da war, wurde er heilig. Und nachdem Gottes Gegenwart nicht mehr im Busch war, ist dieser Busch nicht heilig geblieben. Das wurde nicht zu einem Ort der Anbetung. Der Busch war nicht mehr heilig, weil die Gegenwart Gottes nicht mehr da war. Da, wo Gott ist, wird es heilig. Ich möchte euch einen Text einfach nur sagen, ihr könnt es zu Hause nachlesen, in Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Im himmlischen Heiligtum wird beschrieben, wie Gottesdienst gefeiert wird. Eine heilige Atmosphäre. Gott ist dort. Und lest mal zu Hause nach, wie die Engel sich dort verhalten. Sechs Flügel. Mit zwei Flügeln fliegen die. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihr Gesicht. Und mit zwei Flügeln bedecken sie ihren Körper. Sie wollen etwas darstellen. Sie haben es mit Gott zu tun. Und da ist eine Heiligkeit und Ehrfurcht da. Eine heilige Atmosphäre. Und ich denke, hier, liebe Geschwister, können wir tatsächlich für unsere Gottesdienste, für unsere Zeiten mit Gott etwas lernen. Glaubt ihr, dass Gott hier ist? Ich glaube, Gott ist hier. Denn wir beten ja ihn an. Und dieser Raum wird für die Zeit des Gottesdienstes zu einem heiligen Ort, an dem wir Gott begegnen, an dem wir Gott sehen. In dem Buch aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, gibt es ein Zitat: Für die demütige und gläubige Seele ist das Gotteshaus auf Erden eine Pforte zum Himmel. Also wir sind hier gerade auf den Stufen zum Himmel. Wir sind hier ganz nah an den Himmel gekommen. Das, was wir uns wünschen, das, was unsere Hoffnung ausmacht, einmal bei Gott, bei Jesus zu sein. Hier sind die Stufen. Hier begegnet uns Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Geschichte von Usa richtig einordnen. Gott ist kein brutaler, rachsüchtiger, willkürlicher Diktator oder Despot. Nein. Gott ist unterwegs, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns deutlich zu machen, mit wem wir es zu tun haben. Aber er ist immer unterwegs, um zu zeigen, wenn du nach deinem besten Wissen und Gewissen handelst, wenn du das Beste für mich gibst, auch wenn es manchmal verkehrt ist, nehme ich es an. Wenn du aber des Besseren belehrt bist und bewusst die Heiligkeit Gottes ausschlägst, es gibt einen sehr, sehr harten Text in der Bibel. Es ist nicht gut, in die Hand Gottes zu fallen. Also Gottes Hände sind auf der einen Seite die Segnenden, die Liebenden. Aber es ist auch, wenn ich sozusagen aus der Hand Gottes herausfalle, wenn ich bewusst gegen Gott handle, dann kann es passieren, dass Gott es mir zeigen wird, dass das falsch ist. Und vielleicht nicht nur mir, sondern auch den Menschen um mich herum. Möge Gott uns das Bewusstsein schenken, sein Wort zu studieren, zu wissen, was Gott möchte und was er nicht möchte, damit wir so handeln, wie ihm die Ehre gebührt. Und wenn das passiert, liebe Geschwister, dann sind wir nicht diejenigen, die Leid tragen und die sich immer nur beschneiden. Nein, dann wird es uns gut gehen. Gott anzubeten, Gott zu dienen, mit ihm zu leben, ist ein Privileg. Wir sollen das Leben haben in Fülle mit Gott. Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied 59 singen. Wir wollen beten. Großer, allmächtiger Gott, nimm Lob und Dank an für dein Wort. So manche Geschichten, so manche Bibelverse, wenn wir sie lesen, scheinen manchmal so kompliziert und passen gar nicht ins Raster. Doch Vater, wenn wir das in der Gesamtheit deines Wortes lesen und erforschen, dann merken wir, dass alles seine Ordnung hat. Ich möchte dich bitten, guter Gott, dass wir uns nicht dich so vormalen, wie wir uns das vorstellen. Nicht einseitig, nicht irgendwie so, wie es uns passt oder so, wie wir uns beibringt. Hilf jedem Einzelnen von uns, keine einzige Geschichte, keinen einzigen Bibelvers aus deinem Wort wegradieren oder überlesen zu wollen. Schenk uns, tief zu erforschen, wie du bist. Du bist ein guter Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Und bevor du zum Gericht greifst, gibt es unzählige Chancen, unzählige Male, wo du uns aufrufst, wo du uns nachgehst, wo du gnädig zu uns bist, selbst im Gericht. Und manchmal ist es so, dass Grenzen überschritten werden und du eingreifen musst, um etwas deutlich zu machen, dass du der Schöpfer des Universums bist, der alles gemacht hat, alles in seiner Hand hat und selbst deinen Sohn hast du für uns geopfert. Welch eine Größe, welch ein Geschenk, welch eine Gnade. Ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort immer mehr Erkenntnis schenken möchtest. Amen. Wir wollen das Lied 212 als Schlusslied singen.